Ja, vielen Dank, lieber Gerd, für das schöne Vorspiel. Und herzlich willkommen auch alle anderen hier heute Morgen am Sonntag im Gottesdienst. Schön, dass ihr alle hergefunden habt. Ja, zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich gerne mit uns beten und bitte, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Ja, Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken, dass wir alle hier zusammengekommen sind. Danke, dass die Sonne wieder rausgekommen ist und dass wir jetzt hier sitzen und uns daran erfreuen können. Ich möchte dich dafür bitten, dass du unsere Herzen weit machst und unsere Ohren auf, dass du uns bereit machst für das, was du uns zu sagen hast und sagen möchtest. Amen. Sie dürfen nicht wieder sitzen. Ja, zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich einmal den Rainer Klute nach vorne bitten. Er möchte uns etwas zum Ostergarten erzählen.
Ja, guten Morgen. Saft hätte ich hier gerne. Saft, ja, jetzt habe ich Saft. Nochmal schönen guten Morgen euch allen. Ja, Ostergarten, wie ist der Stand der Dinge? Wir hatten Ende September ein Treffen. Ich hatte da ja auch hier eingeladen, wer sich vorstellen kann, im Ostergarten auch eine Leitungsaufgabe wahrzunehmen, Leitung eines Teams, der war da herzlich eingeladen. Leider kamen neben den üblichen Leitern nur eine einzige weitere Person. Das reichte also nicht und wir haben überlegt, wie es weitergeht. Wir waren da etwas unsicher, haben aber erkannt, dass der Ostergarten irgendwo in einer Umbruchssituation steckt. Ein Generationenwechsel vielleicht, die alten Leiter ziehen sich nach und nach zurück, jüngere müssten eigentlich nachkommen. Ich hatte dann über den Alle-Verteiler eine Mail an, ja, alle geschickt, jedenfalls an alle, die auf diesem Verteiler stehen und nochmal die Situation deutlich gemacht. Und erfreulicherweise haben sich dann eine ganze Reihe Leute gemeldet, die als Leiter im Ostergarten tätig sein möchten. Bei einigen muss ich mich auch noch zurückmelden. Das steht noch auf meiner Liste. Vielleicht können wir das auch im Anschluss an den Gottesdienst hier klären. Jedenfalls konnten fast alle Leitungspositionen besetzt werden. Eine ist noch offen, nämlich in der Gestaltung. Und da bitte ich die Hille Herrmann mal, was dazu zu sagen, was da genau zu tun ist. Vielleicht ist ja jemand von euch ja in der Lage, diese Position auszufüllen.
Ja, Gestaltung. Also wenn da oben nichts ist, wo wir eintauchen können, wenn nichts aufgebaut ist, dann brauchen wir auch keinen Ostergarten machen, das ist ganz klar. Leitung, das hört sich so doll an. Und Petra und ich sind jetzt schon seit Jahren richtig drin und von Anfang an. Das ist wahrscheinlich wirklich ein dickes Erbe, ne, Rainer? Wir suchen deshalb jemanden, der bereit ist, mit uns Schulter an Schulter den Laden durchzukämpfen, an unserer Seite zusammen mit uns das Ding zu machen, der ein bisschen mehr Zeit investiert als jemand, der sagt, ich komme mal an dem und dem Tag nachmittags und dekoriere mal da oben am Kreuz. Jemand, der sagt, und das geht jetzt schon ab Oktober, Petra, ich denke, wir sollten den jetzt schon sofort mit reinnehmen in die ganzen Planungen, in unsere Vision, dass wir zeigen wollen, wie Jesu letzte Tage waren, sein Tod, seine Auferstehung, was das bedeutet für uns, für Menschen, die das noch nie gehört und gesehen haben. Wir haben eine ungeheure Chance, das Evangelium damit weiterzusagen, mit unseren Händen, unserer gestalterischen Gabe und jemand, der etwas mehr Zeit einbringen kann, vielleicht auch, und das wäre gut, etwas Urlaub nehmen kann oder sich mehrere Nachmittage in der Aufbaufröhre freischaufeln kann, denn das bedeutet schon auch Leitung, dass man etwas mehr Zeit einsetzt, aber nicht ins kalte Wasser schmeißen und komm, sei mal Leiter. Ich mache Aktivurlaub, so wie andere auf Missionsreise gehen, so habe ich mir Urlaub genommen, um den Ostergarten aufzubauen.
Ja, danke, Hille. Vielleicht konntest du ja einigen hier Mut machen, sich zu melden. Du bist.
Wir gehen auch auf Leute zu. Wir haben was im Auge.
Okay. Es besteht also noch Hoffnung für den Ostergarten. Ich sage mal, die Hoffnung besteht bis zum nächsten Sonntag. Da fällt die Klappe und dann entscheidet sich, ob der Ostergarten durchgeführt werden kann oder nicht im nächsten Jahr. Dankeschön.
Ja, also nochmal für die, die es nicht ganz so genau wissen. Ostergarten, die heiße Phase, das ist wirklich die, ich sag mal, die 5 Wochen vor Ostern inklusive Aufbau. Und da gerade die 4., 5. Woche vor Ostern sollte man sich nächstes Jahr dann auch Zeit dafür nehmen. Das meint Hille mit dem Urlaub. Das ist, glaube ich, die wichtigste Zeit für die Gestaltung. Genau. Und jetzt möchten wir erstmal zusammen singen. Lord, I lift your name on high. So, ja dann tschüss. Ja, bis heute Abend. Tschüss. So, was muss ich denn jetzt? Ja, ich wollte noch schnell staubsaugen. Ach, scheiße, schon wieder. Ach, das ist ja viel zu spät, das schaffe ich gar nicht. Nee, dann muss ich das heute Abend machen, wenn heute Nachmittag, wenn ich koche, ja, dann schaffe ich das auch. So, ja, okay, dann... Ach, was mache ich denn jetzt hier? 5 Minuten habe ich noch. Eigentlich will ich da ja gar nicht hin. Ach, diese Arbeit. Das ist doch auch immer dasselbe. Und das ist einfach, sitze ich da wieder den ganzen Tag. Und höre mir die Probleme von anderen Leuten an und die beschweren sich wieder bei mir. Und warum mache ich das eigentlich? Also, ehrlich gesagt, habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Und heute Abend, wenn mein Mann dann da wieder nach Hause kommt, der meckert doch eh wieder nur rum an meinem Essen. Ist doch auch scheiße. Naja. Aber wissen Sie, 2 Wochen noch, dann haben wir es geschafft. Dann ist ja endlich Urlaub. Dann fliegen wir endlich wieder nach Mallorca. Ach, in unser schönes Hotel nach Palma. Wie viele Jahre sind wir da jetzt schon? Oh, ich glaube, so 10 dürften das schon sein. Ja, in 2 Wochen sind wir dann da wieder. Diesmal nur für 1 Woche. Naja, klappt halt nicht immer mit dem Urlaub nehmen. irgendwie ist das seit zehn Jahren in das gleiche Hotel, in den gleichen Ort. Mensch, das ist eine ganz schön lange Zeit. Vielleicht sollten wir doch einfach mal, im letzten Urlaub haben wir 2 Straßen weiter so eine hübsche kleine Pension entdeckt. Vielleicht sollten wir da einfach mal hin. Ja, das wäre doch mal super. Vielleicht schlage ich das meinem Mann später vor. Obwohl, das wird dann schon wieder so eine Diskussion werden. Ja, ich muss mir das mal überlegen. Ach nein, jetzt muss ich aber diese Arbeit. Vielleicht sollte ich das auch einfach lassen. Mein Mann geht ja arbeiten, vielleicht. Warum werde ich nicht einfach Hausfrau? Der Job ist scheiße. Ich ärgere mich jeden Tag. Es ist immer das Gleiche. Jeden Tag, von morgens bis abends. Aber da wird mein Mann auch wieder nicht mit einverstanden sein. Dann kommt er wieder an. Ja, was willst du denn machen? Du sitzt doch den ganzen Tag nur rum. Vielleicht ist ja einfach er das Problem. Vielleicht wäre es mal an der Zeit mit einem neuen Mann. Ja, das ist doch mal, die Idee hatte ich bislang noch gar nicht. Aber das ist ja auch, da müsste ich ja auch wieder umziehen und ich habe mich gerade so an das Haus hier gewöhnt. Also irgendwas muss sich ändern. Das kann doch nicht so weitergehen. Aber was? Und vor allem nicht nur was, sondern auch wie?
Ja, irgendwas muss sich ändern. Und manchmal ist das gar nicht so klar. Wo setze ich an? Wo geht's los? Was muss sich eigentlich genau ändern und wie? Und darum geht's in meiner Predigt heute. Das sind auch schon gleich die 3 Punkte meiner Predigt. Etwas muss sich ändern, aber was und wie? Vielleicht sind ja manchmal die Vorstellungen, was sich ändern muss, schon konkreter. Kennst du das auch? Beim Gang durch den Keller fällt dir siedend heiß ein, ich wollte doch schon vor einem halben Jahr hier aufräumen. Das muss ich jetzt unbedingt anpacken. Wenn die Großfamilie kommt, kann das nicht so aussehen. Oder vielleicht beim Blick in den Spiegel oder den Blick auf die Waage denkst du, oh nein, schon wieder 5 Kilo zugenommen. Ich muss endlich wieder Sport machen. Oder ich muss meine Ernährung umstellen. Weniger Chips, mehr Möhren. Oder wenn du in ein Adressbuch schaust oder in deine To-Do-Liste und dann erinnerst du dich, ich wollte doch schon vor einem Jahr Kontakt mit einem alten Schulfreund wieder aufnehmen und jetzt habe ich es immer noch nicht gemacht. Jetzt wird es höchste Zeit. Und so ein Empfinden gibt es ja auch in geistlichen Dingen, im Glauben. Zum Beispiel, wenn du eine zündende Predigt über Gebet hörst. Und dann sagst du, jetzt will ich endlich damit anfangen und mir mehr Zeit für das Beten und Bibellesen nehmen. So geht es nicht weiter. Und manchmal empfinden wir das ja auch im Blick auf andere Christen. So kann er oder sie doch nicht reden und handeln. Da muss sich doch was ändern. Alle diese Situationen haben eins gemeinsam. Wir haben das dringende Gefühl, den inneren Impuls, es muss sich etwas ändern. So wie es ist, kann und soll es nicht bleiben. Es reicht nicht aus, sich nur schöne Gedanken zu machen. Es muss etwas passieren, und zwar jetzt. Im Römerbrief kommen wir jetzt an eine Stelle, wo es dem Apostel Paulus sehr ähnlich geht. Paulus hat ja 11 Kapitel lang die Lehre des christlichen Glaubens entfaltet, im Allgemeinen und Besonderen. Und heute kommt er an diesen Punkt, wo er sagt, es muss sich etwas ändern. Ich lese uns den Predigtext Römer 12, Vers 1 und 2 in der Übersetzung der Guten Nachricht. Und im Verlauf der Predigt werde ich dann noch auf die Schlachterübersetzung zugreifen. Die lese ich jetzt nicht vor, aber die findet ihr ausgedruckt auch auf den Predigtzetteln, den Gottesdienstzetteln. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, wörtlich bei dem Erbarmen Gottes, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Schreibt der Paulus: Ich ermahne euch nun angesichts der Barmherzigkeit Gottes, oder man könnte auch übersetzen, bei der Barmherzigkeit Gottes. Da wird deutlich, jetzt wird es wirklich ernst. Paulus legt seinen Hörern das, was jetzt kommt, ans Herz. Er bittet sie eindringlich. Er beschwört sie und ermutigt sie zugleich. Nehmt das ernst, was ich jetzt sage. Hört es nicht nur, sondern tut es auch. Bei der Barmherzigkeit Gottes. Und Paulus hat ja vorher im Römerbrief im Kapitel 11 entfaltet, dass der Sinn der ganzen Geschichte zwischen Gott und den Menschen der ist, dass sich Gott erbarmt über uns Menschen und den Ungehorsam aller Menschen aufgehoben hat. Dass Gott, als wir noch seine Feinde waren, alles für uns gab, dass er sein Leben für uns gab, um sich mit uns zu versöhnen. Bei der Barmherzigkeit Gottes, damit sagt Paulus, wenn ihr die Geschichte mit Jesus verstanden habt, wenn ihr das ernst nehmt und annehmt, mit der Vergebung, mit der Liebe Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes, wenn ihr das nicht nur annehmt, sondern auch erfahren habt, dann muss sich etwas bei euch ändern. Hier wird ganz deutlich, das Evangelium von Jesus Christus, das kann man nicht einfach wie Kekse oder Schokolade konsumieren. Schokolade oder Kekse bescheren uns einen wunderbaren Geschmack auf der Zunge, ein gutes Gefühl. Aber wenn wir sie runtergeschluckt haben, dann war es das. Dann bleibt nur die Vorfreude auf den nächsten Keks oder das nächste Schokoladenstück. Aber das Evangelium von der Gnade Gottes, von der überraschenden, unerwarteten Großzügigkeit und Freundlichkeit Gottes ist nicht dazu da, uns ein gutes Gefühl zu vermitteln, sodass ich mich jetzt geliebt fühle, angenommen fühle, geborgen fühle. Ich meine, das tut es auch, aber das ist mehr eine Nebenwirkung. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel des Evangeliums ist, das lesen wir hier, dass sich etwas ändert bei uns. Die spannende Frage ist, was? Was muss sich ändern? Man könnte ja jetzt denken, wenn ich Christ bin, beziehungsweise wenn ich zum Glauben komme, dann ändert sich Folgendes. Ein neuer Bereich kommt in mein Leben und der muss gut entwickelt und gestaltet werden. Also, wenn das hier mein Leben ist, der Kreis meines Lebens, dann sind da so verschiedene Bereiche drin. Der Beruf vielleicht, Familie, Freunde, Arbeit, Hobby. Das ist mein Lebenskreis. Und jetzt kommt der Glauben dazu. Und jetzt könnte das ja so sein, dass wir sagen, hier kommt ein neuer Bereich rein, Und das ändert sich durch den Glauben, durch das Evangelium. Dieser Bereich, der muss gestaltet werden, der muss entwickelt werden. Das ist wichtig. Zum Beispiel Gottesdienste. Wenn ich Christ bin, dann will ich und dann muss ich regelmäßig Gottesdienste suchen. Hier. So, jetzt können alle sehen. Also, da muss ich Gottesdienste besuchen. Und diese Gottesdienste müssen schön und würdig gestaltet werden, so dass sich etwas von der Größe und Herrlichkeit Gottes darin widerspiegelt. Angemessene Räume, gute Deko, tolle Musik, gute Leitung, berührende Abendmahlsfeiern und Taufen, bewegende Predigten. Ja, und dann gehört natürlich in diesen Bereich auch das Beten und Bibellesen hinein. Ich muss mir dafür Zeit einplanen, um auf Jesus zu hören, mit ihm zu reden. Das ändert sich auch, das kommt auch hier in dieses Segment mit rein. Und natürlich gehört dann auch dazu, dass ich mich mit anderen Christen treffe, in einer kleinen Gruppe, einem Hauskreis zum Beispiel. Hier auch das kommt da rein. Und wenn ich das alles und vielleicht noch etwas mehr auf die Reihe kriege, dann bin ich auf einem guten Weg, dann läuft es mit dem Christsein gut bei mir. Veränderungen finden in diesem Segment statt. Das Dumme ist nur, Paulus spricht von alledem hier nicht. Das, was Paulus sagt, ist, ihr braucht einen vernünftigen Gottesdienst, ein vernunftgemäßer Gottesdienst. Und damit meint er einen Gottesdienst, der dem Evangelium entspricht, der der Barmherzigkeit Gottes entspricht. Das Wort im griechischen Text für vernünftig kam aus der philosophischen Schulsprache und es meinte den wahren, den eigentlichen Gottesdienst. Und wie sieht dieser wahre, eigentliche Gottesdienst aus? Und hier gebraucht Paulus ein Bild. Bringt euren Leib als ein Opfer dar. Der Leib ist im Sprachgebrauch von Paulus unser konkretes Leben, unser konkretes Personsein. Dein Leib, das bedeutet, es geht um dich. Unverwechselbar um dich, um niemand anders. Es geht um dein konkretes Leben in allen Bezügen. Essen, trinken, arbeiten, schlafen, lieben, streiten, kämpfen, lachen, weinen, lernen, spielen und. Und deswegen übersetzt die Gute Nachricht Bibel euer Leib auch mit euer ganzes Leben. Das ist richtig. Der wahre, der eigentliche Gottesdienst, der wirklich Gott und Jesus Christus entspricht, ist, wir bringen unseren Leib, also unsere reale, physische Existenz, unser ganzes Leben, Gott als ein Opfer dar. Und hier geht es jetzt nicht darum, dass unser Leib, unser Körper besonders schlecht, schwierig oder problematisch sei und wir ihn deswegen opfern müssten, sondern gemeint ist das, was der Paulus schon vorher in Römer 6 geschrieben hat. Ich lese uns Römer 6, Vers 13. Stellt eure Glieder und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Stellt eure Glieder zur Verfügung. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes. Das Wort, was dort im griechischen Text für stellt steht, ist dasselbe wie gebt euren Leib als Opfer. Ist dasselbe Wort. Das heißt, wenn Paulus sagt, bringt euren Leib, eure Leiber Gott als Opfer dar, meint das, ich bin jetzt nicht für mich selbst mehr da. Ich lebe nicht für mich selbst. Ich bin mit Jesus Christus verbunden. Ich stelle mich in seinen Dienst. Ich gehorche ihm. In jeder Lebenssituation, in jedem Lebensbereich ist Jesus mein Herr, weil ich ihm vertraue. Weil ich kapiert habe, dass er mich liebt und dass er mir hilft, dass er mich rettet. Vor mir selbst, aus einer Welt, vor einer Welt und aus einer Welt, die immer mehr aus den Fugen gerät und auch aus meiner Gottlosigkeit, in der ich mich immer nur um mich selbst drehe. Weil ich das kapiert habe, weil ich weiß, dass Jesus all das für mich getan hat, darum sage ich, ich stelle meine ganze Existenz in den Dienst Gottes. Das ist logischer, angemessener Gottesdienst, der wahre Gottesdienst. Und das sieht dann hier ganz anders aus. Dann ist hier wieder das Leben mit seinen verschiedenen Segmenten und dann kommt die Veränderung in der Mitte. Hier ist Jesus Christus und wirkt in alle Bereiche hinein. Es geht um das ganze Leben, in allen Facetten, in allen Situationen und Bereichen. Da findet die Veränderung statt. Das ist der logische, vernunftgemäße Gottesdienst. Und solch ein leibhaftiger Einsatz für Gott ist das Opfer, das Menschen bringen, die Jesus nachfolgen. Und es ist das einzige Opfer, das wir darbringen sollen. Die Christen damals lebten in einer Welt, in der waren Opferhandlungen an der Tagesordnung. In den unterschiedlichsten Kulten und Religionen. Der eine Gott, dem die Christen dienten und dienen, schließt alle dieser Opfer aus. Im Glauben an Jesus tritt der Glaubensgehorsam, das Hören auf Gott und das Tun, an die Stelle der Opfer. Denn Gott will nicht Opfer von uns, sondern er möchte uns, die wir Opfer bringen wollen, er möchte den Geber der Opfer, der Gaben. Und dieses Opfer, wenn wir uns also selbst Gott zum Opfer bringen, das ist, so heißt es, lebendig, heilig und Gott wohlgefällig, weil Gott es so gemacht hat, weil Gott uns durch seinen Heiligen Geist erfüllt und verändert. Also, es muss sich etwas verändern, auch in Sachen Glauben. Es reicht nicht aus, nur immer wieder Evangelium zu hören. Wir brauchen den wahren Gottesdienst. Wenn aber der wahre Gottesdienst ist, dass ich Gott meine ganze leibhaftige Existenz zur Verfügung stelle, dann ist das eine Provokation. Und zwar für alle diejenigen, die die Welt in heilige und profane Orte unterteilen. Für alle Menschen, für die der Gottesdienst oder auch die Verehrung Gottes im religiösen Kult geschieht, in besonderen Ritualen, in besonderen Veranstaltungen und an besonderen Orten, die abgehoben vom Alltag sind, für die war und ist das, was Paulus hier sagt, eine Provokation. Das ist aber etwas, was in uns allen steckt. Das ist der Weg jeder Religion. Religion neigt immer dazu, dass wir Formen entwickeln und sagen, das ist jetzt etwas Heiliges, etwas Besonderes. Ich merke das bei uns, wir sind ja jetzt eigentlich nicht hochkirchlich hier, aber doch wird von diesem Tisch immer als von unserem Altar gesprochen. Aber eigentlich haben wir von unserem Verständnis keinen Altar mit all dem, was das impliziert an Bedeutung, an Heiligkeit und Besonderem. Jesus, der selbst Mensch wurde und der selbst eine leibliche Existenz annahm, er schafft uns nicht heilige Orte, an denen wir uns zurückziehen, sondern er geht mit uns selbst in den Alltag, in die Welt, in unsere reale Existenz hinein. Ja. Das ist es hier, was sich ändern muss. Unser ganzes Leben, in all seinen Bezügen, stellen wir Gott zur Verfügung, zum Dienst. Das ist unser Opfer. Die Frage ist, wie geschieht das? Wie stelle ich mich denn in meiner ganzen Existenz, in jeder Lebenssituation Gott zur Verfügung? Und da möchte ich uns an der Stelle erinnern an den Weg, den die Pharisäer beschritten haben. Das war ja eine religiöse Gruppe im frühen Judentum, damals zur Zeit Jesu und danach. Die hatten genau das auf dem Herzen. Die sagten, dass es uns als Volk Gottes so schlecht geht, liegt daran, dass wir es nie geschafft haben, dass sich unser ganzes Leben ändert. Jetzt wollten sie endlich ernst machen mit dem Gesetz Gottes und es als verbindliche Richtschnur auch für die kleinsten Details des privaten Lebens nehmen, im Alltag. Um dieses Ziel zu erreichen, hatten sie eine Sammlung von mündlichen Überlieferungen zusammengestellt und die stellten sie gleichwertig neben die Bibel. Hunderte von detaillierten Vorschriften für den Alltag. Nun wissen wir aus der Bibel, dass das nicht der Weg war, den Jesus gehen wollte und auch nicht den Paulus gehen wollte. Es gab keine Gruppe zur Lebzeit von Jesus, mit der er mehr Konflikte hatte, als die Gruppe der Pharisäer, die das so anging. Aber wie soll denn dann die Veränderung stattfinden? Und jetzt finden wir in unserem Römerbrieftext zwei Imperative, zwei Aufforderungen, die genau diese Frage beantworten. Das erste, passt euch nicht diesem, also gute Nachricht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, in der anderen Übersetzung, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, lasst euch nicht in dieser Weltzeit gleichförmig machen. Das ist der eine Imperativ und der andere, der ist negativ und der andere positiv. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln. Oder in der Schlachterübersetzung, lasst euch in eurem Wesen verwandeln, lasst euch umgestalten. Das Spannende dabei ist, bei beiden Aufforderungen geht es nicht darum, dass du etwas tun sollst. Es geht darum, dass du etwas an dir geschehen lässt, beziehungsweise, dass du etwas nicht an dir geschehen lässt. Es geht darum, dein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen und ihm zu dienen. Und das fängt nicht mit deiner Aktivität an, sondern damit, dass du passiv wirst. Lass Gott, so sagt Paulus, lass Gott etwas an dir tun. Gott will dich in deinem Wesen erneuern, umwandeln. Er will dich in deinem Denken erneuern, dir ein neues Denken geben. Und das Wort für Denken, das meint nicht nur Verstand. Damals, im damaligen Denken war das Zentrum der Person, der Sinn, das Bewusstsein. Lass dich in deinem Bewusstsein erneuern. Den will Gott erneuern. Das Bewusstsein, den Verstand. Damit wir verstehen können, so heißt es, was der Wille Gottes ist in den vielen unterschiedlichen Lebenssituationen. Damit wir verstehen, was ihm entspricht. Nun ist das ja wahrscheinlich unstrittig unter uns, dass christlicher Glaube damit zu tun hat, dass wir Gottes Willen verstehen. Und dass wir den auch umsetzen in unserem Leben. Aber wie soll das geschehen? Wie erkennen wir Gottes Willen? Es gibt keine Frage, die ich häufiger gehört habe, in Hauskreisen und Jugendkreisen und seelsorgerlichen Gesprächen. Wie erkenne ich Gottes Willen? Drei Möglichkeiten und nur eine davon ist die, die uns Gottes Wort zeigt. Die erste Möglichkeit wäre ja, Gott gibt uns ein Handbuch mit Regeln und Vorschriften für alle Situationen. Und dieses Handbuch müssen wir jetzt lesen und verstehen, uns alles merken und dann kriegen wir das gut auf die Reihe. Aber erstens ist die Bibel von ihrer Anlage her kein Handbuch und zweitens ist das der Weg, den die Pharisäer gewählt haben. Das ist nicht der Weg, den Gott uns durch Jesus gebracht hat. Ein zweiter Weg wäre, Gott sagt mir ständig, was ich zu tun und zu lassen habe, durch übernatürliche Eindrücke. Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch einkaufen gehen oder soll ich mit den Kindern spielen? Ich weiß nicht, soll ich an diesem Wochenende an den Kemnader See fahren oder an die Sorpeseetalsperre? Und ich bete und ich sage, Herr, was soll ich tun? Oder soll ich vielleicht meinen Nachbarn besuchen? Gott redet manchmal zu uns, ja. Aber das ist nicht der Weg, der normale Weg, den Gott wählt, um uns zu erkennen, um uns erkennen zu lassen, was sein Wille ist. Hier steht, damit wir Gottes Willen erkennen können, erneuert er unseren Verstand, unser Bewusstsein, unsere Schaltzentrale hier oben. Er erneuert sie. Das heißt, er gibt dir eine neue Art, dich selbst wahrzunehmen. Er gibt dir eine neue Art, andere Menschen wahrzunehmen. Er gibt dir eine neue Art, mit Stress und Druck umzugehen. Er gibt dir eine neue Art, mit Ablehnung und Hass umzugehen. Er gibt dir eine neue Art, wie du Liebe und Sexualität lebst. Er gibt dir eine neue Art, wie du deinen Beruf siehst und ausübst. Gott erneuert unser Bewusstsein, unseren Verstand, unser Denken, unsere Prägung. Aber das müssen wir zulassen. Das geschieht nicht automatisch. Wenn wir etwas für Gott tun wollen, wenn du etwas für Gott tun willst, wenn sich in deinem Leben etwas ändern soll als Konsequenz aus dem Glauben, dann fängt das immer damit an, dass du und dass ich, dass wir vor Gott ruhig werden, dass wir passiv werden, damit er diese Verwandlung bewirken kann. Die Frage ist, wo passiert das bei dir? Wo passiert das bei mir, dass wir so passiv werden, dass Schluss ist mit der Action, dass keine Projekte im Vordergrund stehen, auch keine langen Gebetslisten. Der eigentliche Sinn von stiller Zeit ist genau das. Ich werde passiv vor Gott und lasse zu, dass Gott an mir handelt und dass er mich verändert. Und dazu gehört dieses Gebet, diese Einladung an Gott: Herr, verändere mich. Erneuere mein Denken. Gott will das tun, ja. Aber hier steht, lasst es geschehen. Lasst es Gott machen. Dazu müssen wir unser Einverständnis geben. Und auch eine Hauptfunktion des Bibellesens ist, dass Gott durch die Bibeltexte zu uns spricht und unser Denken erneuert. Ich glaube, es ist verhängnisvoll, wenn wir gleich immer nach der Anwendung fragen beim Bibeltext. Was will Gott jetzt, dass ich tue? Was muss ich jetzt tun? Was ist Gottes Handlungsanweisung in diesem Text? Das passiert manchmal. Aber vielmehr geschieht dadurch, dass wir Bibeltexte lesen, dass unser Denken sich verändert. Ich glaube, wir brauchen auch eine stille Zeit, in der wir lernen oder es praktizieren, dass wir vor Gott denken. Als ich noch am theologischen Seminar war, hatte ich einen Mitstudenten und der hatte das für sich entdeckt. Und er erzählte mir ganz begeistert: Rolf, sagte er, ich mache das so, wenn ich stille Zeit mache, ich sage: Herr, ich lege dir meinen Verstand hin, erneuere ihn, so wie du es in der Bibel versprochen hast. Und dann sagt er, dann fange ich an zu denken. Dann denke ich über die verschiedenen Dinge nach, die mich beschäftigen und bewegen, wo ich Fragen habe und noch keine Antworten habe und ich erwarte, dass Gott in meinem Denken gegenwärtig ist und redet, weil mein Verstand durch den Geist Gottes erneuert wird. Das hat ihm gut getan. Ich habe seinen weiteren Lebensweg verfolgt, hat gut funktioniert. Zum Schluss, wenn wir uns nicht so für Gott und seinen Geist öffnen und uns von ihm verwandeln lassen, dann, so sagt uns der Predigtext, geschieht etwas anderes, dann werden wir vom Zeitgeist, von der Welt um uns herum, von den Menschen um uns herum und ihrem Denken verändert. Dann werden wir denen gleichförmig. Es gibt keine neutrale Zone. Und deswegen ist es auch nicht möglich, vom Glauben an Jesus Urlaub zu machen. Wir brauchen das, dass wir in der Beziehung mit Jesus bleiben, lebendig bleiben, das immer wieder auch suchen. Und wenn wir das nicht suchen, dann wird das, was Jesus sonst an uns tut, getan und übernommen von den Einflüssen, die um uns herum sind. Der einzige Weg, dem zu entkommen, dass wir der Welt mit diesen Einflüssen um uns herum, die oft nicht so schön sind, entkommen, ist, dass wir uns von Gott prägen, erneuern lassen. In unserem Zentrum, in unserem Bewusstsein. Und ich glaube, dass das auch im Abendmahl geschieht. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann ist das der Ort, wo Jesus uns begegnen will. Und wenn wir das Brot essen, wenn wir aus dem Becher trinken, dann nehmen wir Jesus auf. Nicht, weil das irgendwie mystisches Brot und mystischer Traubensaft ist, sondern weil Jesus das als Verabredungsort mit uns bestimmt hat, wo er gesagt hat, da will ich dir begegnen. Und wenn du trinkst aus dem Becher und wenn du von dem Brot isst, dann wirst du ganz gewiss werden, so wie du das Brot nimmst und wie du aus dem Becher trinkst und wie das in deinen Magen sich hinabbewegt, genauso lebe ich in dir. Bin ich Teil deines Lebens und verändere dich und präge dich. Amen.
Wir möchten jetzt gemeinsam singen und werden dabei die Kollekte zusammenlegen, die bestimmt ist für die Belange unserer eigenen Gemeinde. Ja, und wie es bei uns Tradition ist, normalerweise nehmen wir immer Leute auf zum Abendmahl. Heute werden wir jemanden verabschieden. Und bevor wir zusammen feiern, möchte ich noch den Sören Karpke nach vorne bitten. Und ja, Rolf natürlich auch. Tag.
Ja. Guten Morgen, Sören. Schön, dass du hier vorne stehst. Vor 2 Wochen hast du, oder ist es eine Woche, nee, vor 2 Wochen hast du unten im Café Q uns Anteil gegeben an der Zeit, die du in Nepal verbracht hast. Wir haben Bilder gesehen, wir haben das auch schmecken und kosten können. Das war sehr schön und viele aus unserer Gemeinde haben Anteil genommen, auch als du dort warst und für dich gebetet. Und jetzt ist es soweit, dass du schon wieder gehst. Der Sören hat das schon früh so empfunden, wir haben auch darüber gesprochen, wird Sören Mitglied unserer Gemeinde und eigentlich gehört er zu uns und hat sich an vielen Stellen eingebracht, aber hat gesagt, ich weiß gar nicht, ich bin gleich wieder weg. Und dann war er auch schon in Nepal, schwupps, und jetzt ist er hier und jetzt geht er schon wieder weg. Sagst du uns mal kurz, wo es jetzt hingeht? Und
ja, guten Morgen zusammen. Ich bin gerade erst wiedergekommen und jetzt geht es für mich nächste Woche nach Darmstadt zum Masterstudium. Ich habe hier in Dortmund meinen Bachelor gemacht. Und von hier aus, genau, geht es weiter ein bisschen Richtung Süden.
Ja, und wenn du nach Darmstadt gehst, wird das etwas länger sein? Du rechnest so mit 2 Jahren etwa. Und ob es dann zurück nach Dortmund geht, das wissen wir beide nicht. Du hast vielleicht auf dem Herzen etwas, wo du sagst, dann wünsche ich mir, dass Leute für mich beten. Was wäre das?
Genau, ob es für mich zurückgeht hierhin, das kann man schwer sagen, das stimmt. Aber ich möchte auf jeden Fall sagen, ich habe 4 Jahre hier in dieser Gemeinde verbracht und da auch feststellen dürfen, lernen dürfen, dass es echt nicht nur ein Ort ist, um deinen Gottesdienst zu besuchen, um diese Gemeinde zu besuchen, sondern ich durfte hier Freundschaften knüpfen, ich konnte mich hier einerseits selbst einbringen und habe vor allem auch erfahren dürfen, wie wertvoll es einfach ist, Freunde zu finden und einfach eine Heimat zu haben in dieser Gemeinde. Und dafür bin ich sehr dankbar, Gott hier begegnen zu dürfen und ihn erleben zu dürfen. Und genau, das freut mich und es liegt mir sehr auf dem Herzen, vor allem genau in Darmstadt eben auch zu Hause sein zu können, auch wenn es zunächst mal nur für 2 Jahre ist, da mich wohlfinden und einfinden zu können. Und auch eine Gemeinde finden zu können, in der ich mich genauso wohlfühle, wie ich es hier getan habe. Ja.
Und da möchte ich jetzt gerne für beten. Und lieber Vater im Himmel, danke für Sören. Danke, dass er in unserer Gemeinde war. Und danke, dass wir Anteil an ihm genommen haben, an dem, was er uns gegeben hat. Du hast uns durch Sören gesegnet und ich erinnere mich an die vielen Gottesdienste, wo er hier vorne saß und Schlagzeug gespielt hat und andere Dinge, wo er sich eingebracht hat. Vater, und wenn es jetzt für ihn nach Darmstadt geht, dann bitten wir dich, dass er dort wirklich auch wieder eine Gemeinde findet, die Heimat für ihn ist. Dass du ihn dort leitest und wir bitten auch für Sören, dass du ihm in der Arbeit, im Studium, bei der Masterarbeit hilfst, dass er dort gut vorwärts kommt, dass er keine großen Umwege macht. Und wir bitten dich, dass du seinen beruflichen Weg so vorbereitest, dass er wirklich einen Platz findet, wo er seine Gaben, seine berufliche Kompetenz einbringen kann und dass das nicht nur ein Job ist, sondern eine Berufung von dir. Das schenk ihm bitte. So segne dich, Sören, der lebendige Herr Jesus Christus, und sein Friede, der sei und bleibe bei dir. Amen. Ja. Die Einsetzungsworte des Abendmahls. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Denkt an den Segensbecher, über dem wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für uns geopfert hast, dass du dich für uns hingegeben hast, damit wir neues Leben finden, damit wir ewiges Leben haben und eine Hoffnung und Perspektive, die über das Leben auf der Erde hinausgeht. Jesus, danke, dass wir im Abendmahl das ganz konkret erfahren, wenn wir jetzt von dem Brot essen und aus dem Becher trinken, dann ist das eine Vergewisserung, dann ist das ein Zeichen und es ist auch gleichzeitig deine Gegenwart darin, dass du einen Bund mit uns geschlossen hast, dass wir zu dir gehören und dass nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Danke, Jesus, dafür. Danke, dass du in diesem Abendmahl uns begegnest. Amen. Ja, herzliche Einladung, jetzt gleich nach vorne zu kommen. Wir werden wieder an vier Tischen das Abendmahl feiern. Wir werden an jedem Tisch einen Helfer haben, der dann das Abendmahl austeilt. Und herzliche Einladung, dorthin zu kommen, wenn du das möchtest, wenn du dich auf diesen Jesus, von dem wir in diesem Gottesdienst gesungen und geredet haben, einlassen willst, wenn du ihn als Herrn in deinem Leben haben willst, dann komm und feiere dieses Abendmahl mit ihm. Und wenn du dir an dieser Stelle unsicher bist, dann singe einfach mit, bete still für dich, während die anderen das Abendmahl feiern, dann ist das Abendmahl noch nicht der richtige Ausdruck von Glauben jetzt im Moment für dich. Ich lese uns ein Wort zur Einladung und dann kommt bitte an die Stationen. Kommt im Glauben, esst das Brot, trinkt aus dem Becher und wisst dabei, dass ihr den Herrn Jesus Christus selbst empfangt, der seinen Leib für uns dahingegeben und der sein Blut für uns vergossen hat. Stillt den Hunger in eurem Herzen im Glauben an Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Kommt.
Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Wir laden euch ein, jetzt in der Anbetungszeit zu kommen, sich vor Gott zu stellen und ja, offen vor Gott zu stehen und ja, im Sinne dessen, was wir in der Predigt gehört haben, sich auch verwandeln zu lassen oder unser Denken ändern zu lassen bei Gott.
Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, gib mir deine Hände hin, und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr, als der ich sein wollte. Verbergen, der mich schon so lange kennt, bis die Wind mich zu dir zieht und auch was mich von dir noch trennt. Und so leg ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben. Muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt. Der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit das Beste nur im Sinn, darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Mit unserem Tun, wir beten dich an mit uns.
Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Von oh, ist immer, auch geschehen war.
sie hört niemals auf. Wer ist dir gleich? Von Herzen sing ich dir, lobe deinen Namen, Herr. Vor deinen Thron tanze ich nun, dir gehört, was ich bin, und all mein Tun. Von Herzen sing ich dir, lobe deinen Namen, Herr.
Amen.
Ja, damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende des Gottesdienstes angelangt. Es bleibt noch herzlich einzuladen, zu Kaffee oder Tee draußen im Foyer ein bisschen zu verweilen. Hier werden Menschen ein offenes Ohr haben für jemanden, der für sich beten lassen möchte, der einfach was loswerden möchte. Der braucht sich nur auf den Bänken zu den Mitarbeitern setzen. Ja, alles Weitere finden Sie auf den Flyern, die Sie am Eingang erhalten haben, alle nicht regelmäßigen Termine. Und alles, ja, was so Besonderes in nächster Zeit anfällt. Jetzt möchten wir gerne noch das Vaterunser zusammen beten und danach werde ich Ihnen den Segen zusprechen. Es wäre schön, wenn Sie dazu aufstehen. Vater unser. Und der Herr, er möge dich segnen. Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit, deine Augen mit Lachen. Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgeruch. Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. Er behüte dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag wünsche ich allen.